Kapitel 32 – Das Flüchtlingslager. Sobald sie eintraten, schien Eriks Hirn zu kochen. Nicht, dass er das Gefühl hatte, dass ihm Muskatnuss und Sahne aus den Ohren lief, sondern weil er das, was sich Hugh bot, nicht mit seinem Sehnerv und seinen Synapsen in Einklang bringen konnte. Sie standen in einer beinahe schon gigantischen Eingangshalle, die jedem Palast der Welt Konkurrenz gemacht hätte. Die Kaserne, in der Erik lebte, passte zweimal hier hinein. Ungläubig ging er noch einmal einen Schritt hinaus und sah sich das Haus von außen an. Nein, passte nicht. So gar nicht. Diese kleine Hundehütte hätte niemals auch nur im Ansatz den Platz gehabt, den er im Inneren erblickte. Er breitete die Arme aus und machte sehr, sehr schlechte Versuche, um die Dimensionen des Hauses zu erfassen. War gar nicht so schwer. Etwa 5,5 Eriks hätte es benötigt, um von einer Ecke des Hauses an die andere zu gelangen. Dann schritt er wieder durch die Tür und wiederholte seinen Versuch. Nach etwa 31 Eriks gab er auf. Was aber auch daran lag, dass er sich kaum auf seine Zählversuche konzentrieren konnte. Nicht nur, dass der Boden der Halle mit einem gold- und bernsteinfarbenen Stein ausgelegt war, nein, es hingen auch von der Decke dieselben Farben, die warm und einladend wirkten. Die Halle hat eine große Treppe in der Mitte, die sich um einen alten, knotigen Baumstamm windete, dessen Baumkrone die Decke überspannen zu schien. Von der großen Treppe gingen mehrere kleine Treppen ab, die sich in insgesamt 4 Stockwerke aufteilten. »Nicht so schlecht, was?« fragte Ludmilla, die plötzlich neben Erik stand und mit verschränkten Armen, aber stolzer Miene, auf die Treppe schaute. »Boah«, sagte Erik und wollte eigentlich Luft holen, um etwas zu sagen. »Ja, das war schon einer meiner Husarenstreiche, muss ich sagen. Die Treppe ist mir sehr gut gelungen. Ich habe die Idee aus meiner alten Schule. Da gab es auch eine große Treppe, aber das dumme Ding hat immer die Richtung gewechselt, wenn man mal irgendwo hin musste. Das war ein Theater, sag ich dir. Da musstest du mal ganz schnell Pipi machen und siehst schon die Tür zum Klo, da dreht die blöde Treppe nochmal ab und du stehst urplötzlich im Unterricht einer alten Lehrerin, die den Schülern beibringen wollte, wie man eine Katze in eine Gießkanne verwandeln konnte oder sonst einen Blödsinn. Aber haben sie uns gezeigt, wie man eine Toilette herbeizaubert? Nein, mein Lieber. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es in manchen Bereichen des Treppenhauses gerochen hat.« Ludmilla verdrehte angewidert die Augen. Sie deutete auf die einzelnen Etagen mit einem ausgestreckten Finger. »Diese ganzen Etagen waren nötig«, erläuterte sie, »damit auch alle Platz haben könnten. Und es vor allem an nichts mangelte.« Als Erik ihrem Finger folgte, erkannte er, dass auf jeder Etage die verschiedensten Gestalten herumwuselten. Die meisten unterhielten sich oder lehnten sich über die Balustrade, um das Treiben in der Halle zu beobachten. Eriks Gehirnwindungen machten einen neuen Knoten in seiner Fontanelle. Bei den ganzen Gestalten hätte ein ohrenbetäubender Lärm zu ihnen dringen müssen. Und doch war es beinahe still. Das Einzige, was er hörte, war das Rauschen des Baumes hoch oben im Baldachin. Ludmilla grinste. »Ja, auch einer meiner Husarenstreiche. Nicht nur, dass ich das Haus mit einem Zauber belegt habe, damit es innen größer wird, sondern ich habe alles mit spezieller Wolle von taubstummen Schafen unterlegt. Diese absorbieren beinahe jedes Geräusch. Ich habe Angst davor, was ich für Töne zu hören bekomme, wenn ich das Teil mal auslüfte.« »Echt der Wahnsinn«, dachte sich Erik. »Stimmt«, antwortete Ludmilla mit normaler Stimme. Sie legte ihre Hände mit einem verlegenen Lächeln auf den Mund. »Es tut mir leid, das mache ich immer wieder. Die Gedankenlesesache ist halt ungemein praktisch, aber auch ein Fluch. Aber ich versuche es nicht so oft zu machen oder dich damit in Situationen zu bringen, die dir nichts nützen.« Sie sah ihn an und zwinkerte. »Das verspreche ich dir.« Erik drehte sich zu Ludmilla um und sah sie an. »Die Sache mit Gimpel tut mir leid.« Die Hexe schüttelte den Kopf. »Nein, tut es dir eigentlich nicht.« Der Unbereite lief rot an, als sie fortfuhr. »Du hast mich damals angelogen. Einer der Gründe war, weil du dachtest, dass du mich nie wiedersehen würdest und du mit deiner Lüge davonkommen würdest. Der andere Grund war, weil du wolltest, dass jemand von dir in positiver Weise spricht. du als der Held giltst, der sich auch der kleinen Seelen annimmt und ihnen hilft. Sie machte eine Pause und sah den Unbereiten tief in die Augen. Ludmillas Stimme klang in seinem Kopf, ohne dass sie ihre Lippen bewegte. Und der Hauptgrund ist, weil du einsam bist, Erik der Unbereiter. Ihre Stimme hallte in seinem Kopf wieder und brannte sich tief in seine Seele. Manchmal können Worte schneidender sein als eine gut geschliffene Klinge. Und die Worte von Ludmilla schnitten sich tief in seinen Geist und sein Herz. Erik dachte an die ganze Zeit, in der er alleine durch die Straßen der Stadt ging. Das allgemeine Entdeckung, was allerorts gerufen wurde, wenn er auftauchte, ließ ihn vereinsamen. Erik war es durchaus klar, dass niemand gerne mit ihm unterwegs war. Allein schon aus dem Grund, weil es meistens auf die Nase gab, wenn er etwas falsch gemacht hatte. Die Wirte sahen ihn nicht gerne an und auch sonst hatte er erst wenige, dann keine Freunde mehr. Die Hexe berührte ihn sanft am Rücken und schenkte ihm einen mitfühlenden Blick. Ich weiß, dass Einsamkeit nicht einfach ist, sagte sie, und eine Erinnerung an längst vergangene Tage schwang als leises Vibrato mit. Glaub aber ja nicht, dass ich das vergesse, was du gemacht hast. Ich kann... Du hast mich angelogen. Und warst an dem Punkt mehr als nur egoistisch. Ludmillas erst so auffühlende Art zu sprechen, wandelte sich immer mehr in eine melancholische und auch eine bedrohliche Tonart. Wir reden später darüber, was mit Gimpel geschehen soll, schloss sie mit einem Nicken. Sie deutete erneut auf die verschiedenen Etagen. Das, was du hier siehst, ist nicht nur mein Zuhause. Das hier ist auch ein Flüchtlingslager, obwohl ich das Wort nicht mag. Ich sehe es eher als eine Auffangstation für Uvagas verstoßene Söhne und Töchter. Das klingt irgendwie netter, wenn es auch einen bitteren Kern hat. Erik fiel das Amt für missverstandene Helden ein, in denen Missraten und Misslungen arbeiteten. Er fragte sich, was sie gerade wohl taten, jetzt, wo ihr einziger Kunde auf Mission in Figelim war. Uvagas Verstoßene? Fragte Erik unnötigerweise. Ludmilla nickte. Hier ist zum Beispiel der Künstler Kansby irgendwo. Du weißt schon, der Typ, der mal was mit Farbe an den Palast in Uvaga gemalt hatte und dann untertauchen musste. Erik erinnerte sich. Es war nicht so lange her, dass eben dieser Künstler einen Dackel an die Wand neben dem Portal malte. Das war soweit schon mal ein Problem, denn niemand durfte etwas an den Weißen Palast malen. Der Dackel an sich wäre soweit noch okay gewesen. Leider begattete der besagte Dackel einen Hirschen, dem das noch zu gefallen schien. Kaum war dieses Bild aufgetaucht, suchte die gesamte Palastwache nach dem Unhold, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Nicht nur wegen des Schadens, der entstanden war, sondern auch, dass einige der hohen Damen und noch höheren Dackelzüchtern mit Schnappatmung ins Krankenhaus geliefert werden mussten. Oder erst kürzlich haben wir eine Gruppe von Vollidioten hier untergebracht. Erik hob die Augenbraue. Ja, ich sehe und höre natürlich, dass du dich fragst, was für Idioten genau. Pass auf, sagte sie und hielt kurz Ausschau, bis sie mit ausgebreiteten Fingern auf vier Typen zeigte, die sich zwar lachend unterhielten, aber dennoch irgendwie im Streit waren. Ja, es war ein Unfall. Ich wollte den Typen nicht töten, höchstens verletzen. Wenn du eine Kiste auf jemanden wirfst, dann kannst du auch davon ausgehen, dass der Typ daran auch stirbt. Da redet man nicht von einem tragischen Unfall, sagten die ersten beiden. Ich fand es übrigens toll, immer mein Reittier zu mounten, wenn ich dazu Lust hatte, ergänzte der Dritte. Schaut mal, dieser Raum ist riesig. Er geht vom Boden bis zur Decke, sinnierte der Vierte. Hier, nimm eine Schlafnadel, piekst bitte jemanden, raunte der Dritten verschwörerisch, als sie an Ludmilla und Erik vorbeizogen. »Sag ich ja, Idioten, sehen unglaublich gut aus und haben auch was im Kopf, gehen aber das Problem der Weltherrschaft nicht endlich an. Die hätten das Zeug dazu.« Die Hexe zuckte mit den Schultern. Erik wandte sich an Ludmilla. »Hohe Herren«, begann er langsam, »ich weiß, Ihre Gastfreundschaft zu schätzen, aber ich bin hier in einem offiziellen Auftrag. Heidi die Leckere ist immer noch verschwunden und Gott weiß, was ihr gerade angetan wird.« Erik lächelte. Unter anderem, weil sie natürlich bereits die Gedanken des Unbereiten gelesen hatte und sich ein wenig amüsierte, dass er nach dem ersten Staunen versucht hatte, diese Rede anzubringen. Zum anderen imponierte ihr der Held aus Uvaga. Er wollte wirklich etwas Gutes tun und nicht warten oder rasten. »Gehen wir ein Stück. Ich zeige euch eure Quartiere.« Mit edlen Schritten ging sie in die Halle hinein und hielt auf die große Treppe zu. Killer hatte sich im Hintergrund gehalten und lauschte aufmerksam den Worten der Hausherrin. »Es besteht überhaupt kein Grund zur Eile. Heidi die Leckere geht es gut. Vermutlich sogar sehr gut. Sie wird von Sturmo festgehalten und bald wird eine Lösegeldforderung etwas Ähnliches antreffen. Einer Geisel tut man nichts an. Man braucht sie ja schließlich noch. Und eine königliche Geisel ist nochmal eine Nummer größer als alles andere. Ich kann mir vorstellen, dass sie in dicken, weichen Kissen schläft und ihr schon bald das Essen serviert wird. Auf eine Art hat sie es sogar gut. Sie wollte doch immer die Welt sehen und raus aus Uvaga. Das hat sie ja jetzt. Und wenn man es noch weiter bedenkt, ihr, die sie retten wolltet, habt einen Toten zu beklagen und habt eine Nacht voller Angst und Schrecken hinter euch.« Sie blieb stehen und sah Erik mit einem Blick, den eine Mutter für ihr Kind hat, an. »Ihr habt euch eine Pause verdient, Sir Erik.« Um sie herum wuselte es vor lauter Kinder, Frauen und weiterer Kreaturen. Schwer zu sagen, ob all diese Personen aus Uvaga stammten, aber hier und da erkannte er das ein oder andere bekannte Gesicht. Sie schritten langsam die Treppe nach oben, die sich um den Baum windete. An manchen Stellen schimmerte das Baumharz blau. »Bitte nicht zündeln, das Zeug ist brennbar«, ermahnte sie ihre Gefolgschaft. »Siehst du, dass hier Uvaganier und Kreaturen aus Jelem zusammenleben? Hier ist jeder willkommen und alle sind gleich. Warum lässt du nicht einfach Heidi so lecker sein, wie sie will und bleibst hier? Niemand nennt dich hier den Unbereiten, wenn du das nicht willst«, tönte die Stimme der Hexe in Eriks Kopf. Sie erreichten die erste Etage und hielten auf ein großes Zimmer zu. Die Türen waren noch verschlossen, aber in einem kleinen Wisch ihrer Hand erschien ein kleines Schild an dem Holz. Killers und Eriks Namen waren in Silber eingraviert. »Das hier wären eure Zimmer und Gimpel werde ich euch hochbringen lassen.« Sie schaute nachdenklich nach oben. »Und wenn ihr es wünscht, dann lasse ich ihn auch als schweigsame Steinfigur.« Erik verdrehte die Augen. Als sich die Tür hinter ihnen beiden schloss, hatten beide das Gefühl, gefangen genommen worden zu sein.